spiele Ihnen ganz schnell 2-3 Minuten des Beginns vor, damit Sie einfach eine Ahnung haben, um was es geht.
Mit dem Logo.
Radio SRF. International. Eine Sendung von Peter Giesling.
Nachrichten im russischen Fernsehen. Fast alle Tage hört man solche Schlagzeilen.
Soeben ist in Dagestan ein Sondereinsatz des Geheimdienstes beendet worden. Sondertruppen haben während 3 Tage Untergrundkämpfer bekämpft. Die Banditen haben Widerstand geleistet, sind dann aber vernichtet worden.
Für die Moderatorin der russischen Tagesschau ist dies eine Routinemeldung. Denn bei Terroranschlägen islamischer Extremisten und bei staatlichen Antiterroraktionen im Nordkaukasus sind allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres 123 Menschen getötet worden. Im vergangenen Jahr forderten der Terror und die Terrorbekämpfung in Russlands Nordkaukasus über 700 Tote. Ein Ende der Gewalt ist nicht absehbar. Auch weil die russischen Sondertruppen, die im Kaukasus stationiert sind, und die staatlichen Rechtsschutzorgane immer wieder die Menschenrechte verletzen und so die Stimmung bei der Bevölkerung aufheizen. Im Zweifelsfalle schießen und töten lautet die Devise der Sondertruppen. Vor allem junge Männer, die des Terrors verdächtigt werden oder die mit mutmaßlichen Extremisten in Verbindung stehen könnten, werden oft auf der Stelle getötet. Im russischen Sprachgebrauch heißt dies dann liquidiert oder vernichtet, wie dies eben in der Nachrichtenmeldung zu hören war. Zudem in den Gefängnissen wird gequält, gefoltert, vielen Angeklagten wird das rechtliche Gehör verweigert. Tschetschenien galt lange als Zentrum des russischen Terrors, doch in den letzten Jahren hat sich die russische Kaukasusrepublik Dagestan immer stärker zum Brennpunkt des Terrors, aber auch der Justizwillkür entwickelt. Die Region liegt knapp 2000 Kilometer südlich von Moskau. Flächenmäßig ist Dagestan etwas größer als die Schweiz, die Republik zählt knapp 3 Millionen Einwohner. Im Süden grenzt das Land an die Erhebungen des großen Kaukasus, an Georgien und an Aserbaidschan und im Osten ans Kaspische Meer. Die Uferlandschaft bei der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala wirkt wenig idyllisch. Überall trifft man dort auf heruntergekommene oder stillgelegte Fabrikationsbetriebe, auf Berge von Abfall. Auch wenn man der Uferstraße rund 120 Kilometer südwärts bis zur historischen Stadt Derbent dicht bis zur Grenze nach Aserbaidschan folgt. Überall ist die wirtschaftliche Armut des Landes sicht- und spürbar. Die Bevölkerung Dagestans setzt sich aus über 30 Ethnien zusammen, insbesondere aus Awaren, Daginern, Kumyken, Leskiern oder Laken. Die meisten bekennen sich zu einem gemäßigten Islam. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und seit den beiden Kriegen im benachbarten Tschetschenien gewinnen in Dagestan aber auch radikale, salafistische Islamisten immer mehr Einfluss. Mit Anschlägen auf staatliche russische Einrichtungen kämpfen einige unter ihnen nicht bloß für ein staatlich unabhängiges Dagestan, nein, sondern für ein alle russischen Nordkaukasusrepubliken umfassendes islamisches Emirat. Die Regierung in Moskau ihrerseits versucht, dem Terror der Extremisten Einhalt zu gebieten. Sondertruppen, die eigens dazu im Kaukasus stationiert sind, bekämpfen mutmaßliche islamische Terroristen äußerst brutal. Wenn Sie beispielsweise einen Hausextremisten vermuten, welcher Sie für den einen oder anderen begangenen Anschlag verdächtigen, so wird dieses Haus umstellt und beschossen. Immer wieder fordern solche Aktionen dann auch zivile Opfer, Tote und Verletzte. Kein Wunder also, dass sich, wie hier bei einer Umfrage unter dem großen Lenin-Denkmal in Machatschkala, viele der befragten Einwohner verunsichert und unzufrieden äußern, weil sie sich jeden Tag davor fürchten, von Terroranschlägen oder von staatlichen Antiterroraktionen betroffen zu werden.
Ich denke, dass es sehr schwer ist,
Es ist schwierig hier zu leben. Immer wieder wird irgendwo geschossen. Das ist tragisch. Und auch, dass es hier für die Jungen kaum Arbeit gibt. Wir klagen uns nicht. Ich kenne überhaupt niemanden, der hier klagen würde. Extremismus gibt es in allen Ländern. Der betrifft nur eine bestimmte Gruppe von Leuten. Schwer haben wir es hier. Sie wissen ja, wegen des Extremismus. Man muss sich stets fürchten. Wir wissen nicht, was morgen ist.
Wir haben dazu nichts zu sagen. Alles entscheidet die Regierung.
Ich möchte, dass es hier weniger Zwist gibt.
Dagestan gilt heute in Russland als Epizentrum des Terrors. Die Region, so sagen viele, sei schlicht unkontrollier und unregierbar. Und weil die Behörden die Grundsätze des Rechtsstaates missachteten, sei Dagestan zu einem rechtsfreien Raum geworden. Wir machen uns auf zur russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Ihr Büro in der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala befindet sich etwas versteckt auf einer Büroetage in einem Einkaufszentrum. Täglich suchen hier Hilfesuchende Rat und Beistand. Die Juristin Jelena Denisenko arbeitet schon seit längerer Zeit für Memorial. Immer und immer wieder versucht sie, die Justizbehörden auf Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Verhafteten aufmerksam zu machen und diese zu Korrekturen zu bewegen. Sie schreibt offene Briefe und hilft bei Klagen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, eine Sisyphos-Arbeit. Vor allem, weil die Bemühungen von Memorial meist wenig bewirken, auch bei offensichtlichen Skandalen. Ein Beispiel, Jelena Denisenko schildert, wie im vergangenen November bei einer staatlichen Antiterroraktion zwei offenbar irrtümlich als Extremisten beschuldigte Ärzte direkt von ihrer Arbeit verschleppt worden sind.
Пришли, забрали одного прямо с операции, он анестезиологом работал, второго в другом отделении, в этой же больнице, в этом центральной.
Den einen Arzt, einen Anästhesisten haben sie eines Abends aus dem Operationssaal verschleppt, den anderen aus einem Nebengebäude. Uniformierte mit Gewehren haben die Ärzte gepackt und wortlos weggeführt.
Der Anästhesist befindet sich noch immer in Untersuchungshaft, der andere Arzt ist tot. Zwei Tage nachdem ihn die Antiterrortruppe aus dem Spital entführt hatte, gaben die Behörden dessen Leichnam der Familie zurück. Zuvor war er offenbar von den Truppen in ein Haus gebracht und dort wiederum im Rahmen einer sogenannten Antiterroraktion getötet worden.
Sie haben dem Arzt einen Sack über den Kopf gestülpt, ihn ins Haus geführt und dann begonnen, das Haus zu beschießen. Dabei ist er gestorben. Das Antiterrorkommando wollte offenbar den Eindruck erwecken, der Festgenommene habe Widerstand geleistet. Der Familie ist der Leichnam mit abgetrenntem Kopf übergeben worden.
Der Fall der beiden Ärzte. Ja, es ist quasi ein bisschen, quasi jetzt rein journalistisch könnte man oder muss man kritisieren, dass das ein sehr langer Einführungstext von mir war. Ich bin eigentlich jemand, der sehr stark gestaltet. Ich hatte keinen O-Ton-Notstand, also keine Not, nicht genügend Töne zu haben für diese Sendung. Aber ich hatte den Eindruck, ich muss dieses Thema gut einführen, damit man wirklich versteht, wo ist Dagestan? Also ich habe Ihnen vorhin auch die Bilder gezeigt, um was geht es wirklich in dieser Sendung. Und deshalb der etwas lange Text zu Beginn. Jetzt will ich Ihnen zeigen, einfach wie das funktioniert. Und nachher, Sie haben wirklich die Möglichkeit, mir natürlich selbstverständlich auch Ihre Fragen zu stellen. Ich zeige Ihnen jetzt, mal schauen, ob ich das ein bisschen größer machen kann. Ja. Das ist mein Ersatzcomputer. Man kann das lesen. Also, das ist die Sendung, so wie ich sie eigentlich produziere bei mir. Hier, das ist zum Beispiel dieses Signet, einfach dieser Mix. Natürlich habe ich diese Töne gemixt. Also der Wärmer hat nur gelacht, als er das gehört hat, an die Gewehrsalmen etc. Also ich habe sicher ein bisschen auch dramatisiert, aber die Nachrichtenstimme und so, das war tatsächlich original hier. Oh, jetzt muss ich wieder schauen, dass man das hört. Ah.
менее полчаса назад завершилась масштабная спецоперация ФСБ в пригороде Макачка.
Sie sehen dann hier, dort wo ich spreche, schreibe ich Gies, das heißt Peter Giesling, und dann habe ich Sprecher beauftragt in der Schweiz, die eben dann die Originalstimmen übersprochen haben, zwei Nachrichtensprecher. Das ist eine ist eine weibliche Stimme und das andere ist zum Teil dann eine gibt es eine männliche Stimme hier, oder? Und hier ist dann dieser Text, der darüber gelesen wird hier. Geht das so? Können Sie dem Text folgen? Eben dieser sehr lange Text hier und dann natürlich eben so Meerrauschen, dass man irgendwie. Es ist manchmal sogar heikel, wenn wir zum Beispiel Regen aufnehmen wollen oder so, dass das klingelt zum Teil, das klingt so wie Gießsteine oder so. Also obwohl man es, wenn man es auch richtig aufnimmt, das ist gar nicht immer einfach eigentlich die richtige Atmosphäre oder die Töne, wenn man die quasi einfängt, dass die wirklich die Atmosphäre wiedergeben und nicht anders interpretiert werden, als wir uns das eigentlich wünschen würden. Und hier dann die Umfrage. Wie macht man eine solche Umfrage? Also es ist viele Kollegen, die lachen bei mir, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich mache normalerweise immer eine Umfrage. Das war zum Beispiel nicht so ganz einfach in Machatschkala, weil überall eben diese Polizisten rumstehen. Ich bin offiziell akkreditiert dort, aber es gibt immer wieder Fragen und so. Und von daher ist man da vielleicht ein bisschen zurückhaltender, macht das nicht im Versteckten, aber nicht so, dass es gleich einen Menschenauflauf gibt. Oder beispielsweise, wenn man eine Umfrage in einem Markt macht, oder, dann kommt sofort, also nach 30 Sekunden ist eben sein Aufpasser dort und sagt, es ist nicht erlaubt, hier Aufnahmen zu machen, etc. Und irgendwo mitten auf einem Platz, da stört es, oder quasi, weil der Autoverkehr zu laut ist. Oder etwas, mit dem ich viel konfrontiert bin, das ist in der Schweiz weniger der Fall, eigentlich überall in den Stadtzentren klingt eben Musik aus den Lautsprechern. Und Sie können dann nicht mehr Töne schneiden, als wenn Sie jemanden aufnehmen, der irgendetwas erzählt. Und dann können Sie den nicht kürzen, weil man natürlich sofort dem Schnitt quasi die Musik im Hintergrund klingt dann zerstückelt. Also man muss gut aufpassen. Und hier mache ich dann diese Übersetzungen eben und in der Hoffnung, dass die Technik dann immer merkt, quasi hier kommt dann wieder eine nächste Stimme, überall wo diese Schrägstriche sind. Also ich schreibe meinen Text und ich versuche die Originaltöne so zu montieren, dass das am Schluss einfach diese 29 Minuten gibt. Und die einzelnen Takes, ich habe das, leider ist es jetzt keine Sendung, die noch in Bearbeitung ist, aber ich zeige Ihnen zum Beispiel jetzt im Sendetrack diese Umfrage.
Все нормально. Да? Все хорошо сейчас. Трудности нет. Есть кое-какие, но это жизнь всегда бывает.
Я думаю, что очень тяжело нам.
Jetzt, ich muss ja, selbstverständlich, man versucht also bei einer Umfrage natürlich, wenn es Stimmen gibt, die Leute gibt, die sagen, es ist alles normal, dann hat es Leute, die sagen, ich habe unheimlich Angst und andere sagen, es ist mir eigentlich egal. Und das so ein bisschen die Stimmung wiedergibt, oder? Dann bin ich auch verpflichtet, das möglichst objektiv eben auch so abzubilden. Dann schauen wir natürlich auch immer, dass wir alt und jung und Mann und Frau nehmen und dass die Stimmen, die nacheinander montiert werden, beim Fernsehen sehen Sie, es ist eine neue Person, beim Radio nicht. Das heißt, Sie müssen das möglichst geschickt zusammenstellen. Und man muss dann natürlich auch kürzen jetzt. Wie macht man das? Ich zeige Ihnen nochmals. Es ist halt jetzt alles Russisch, aber Sie bekommen es schon mit.
Все нормально. Все хорошо сейчас.
Wenn ich jetzt dieses so, also sagt, es ist alles normal und dann sagt, das ist alles normal. Und wenn ich jetzt dieses alles normal rausschneiden will, dann geht das so, dann lasse ich hier.
Все нормально.
So, und dann weiß ich schon hier.
Все хорошо.
Wahrscheinlich muss ich hier ein bisschen suchen. Jetzt mit diesem Computer ist es ein bisschen schwieriger. Все
нормально. Все хорошо.
Voilà, jetzt nehme ich den weg. Voilà. Und jetzt ist das Socher schon weg. Mal schauen.
Der Text.
Okay. Sie haben gesehen, ich habe jetzt das weggeschnitten. Man kann das jetzt schöner schneiden natürlich und so. Auch so kann ich einfach die Dinge zusammensetzen. Ich kann sie auch wieder verlängern oder ich kann zum Beispiel auch Dinge übereinander kopieren. Dazu zeige ich Ihnen eine weitere Möglichkeit, dass Sie einfach ein bisschen die quasi das Handwerk sehen, wie wir das hier machen. Das wäre, ich hätte jetzt hier, das ist jetzt quasi nicht so, wie ich jetzt für diese Sendung arbeite, ich habe jetzt hier die ganze Sendung mal reingezogen in einen Multitrack-Editor.
Radio
hier, jetzt kann ich, gehe ich da ein bisschen weiter und das möchte ich zum Beispiel das Meer rauschen.
Auch weil die
da übereinander legen. Jetzt schaue ich, hier habe ich das Rauschen. Voilà. Mal schauen, wo wir das hinbringen können. So. Und jetzt kommt, während ich dort
spreche. Antiterroraktionen, Nordkaukasus, sind allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres 123 Menschen getötet worden. Im vergangenen Jahr forderten der Terror und die Terrorbekämpfung in Russlands Nordkaukasus über 700 Tote. Ein Ende der Gewalt ist nicht absehbar, auch weil die russischen Sondertruppen im Kaukasus stationiert sind.
Ich sage auch, das ist zu laut, oder muss man leiser machen, dann mache ich hier eine Korrektur. Das ist eben mit dem Mikrofon in der Hand, ist das nicht ganz so einfach. Ich rede ein bisschen lauter, dann verstehen Sie mich auch. Kann ich hier den Ton ein bisschen runternehmen hier, dann habe ich das Rauschen also nur ein bisschen leiser hier. So, jetzt zeige ich Ihnen das nochmal. Das ist wirklich ein bisschen wiffelig.
Auch weil die russischen Sondertruppen, die im Kaukasus stationiert sind, die staatlichen Rechtsschutzorgane immer wieder die Menschenrechte verletzen, so die Stimmung bei der Bevölkerung aufheizen. Im Zweifelsfalle schießen und töten, lautet die Devise der Sondertruppen.
Und so können Sie natürlich Stimmen, Stimmungen und so weiter alles übereinander kleben. Jetzt gehen wir mal an eine spannende Stelle, vielleicht mit dem Mufti dort. Das ist ein Schnittprogramm, wo ich auf der einen Seite eben die einzelnen Teile schneiden kann, dann wo ich auch etwas selber aufzeichnen kann, dann eine Oberfläche, wo man eben die Texte schneiden kann und eine, wo man verschiedene Töne, 3, 4, kann da ganz unbegrenzt einfach Töne aufeinander kopieren und sie dort bearbeiten. Versteht man mich? Ich habe das gerade gemerkt, dass ich das Mikrofon habe liegen gelassen. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen weiter, schau mal, was da interessant sein könnte. Jawohl. Jetzt besuchen wir. Sie sehen hier, ich gehe nachher zu dieser Ehefrau des einen Arztes, von dem man nicht weiß, was mit ihm ist.
Как можно его обвинять в каких-то посягательствах на жизнь? Это полное беззаконие. Он не какой-то экстремист, у него нету каких-то вот этих вот, бывает там, ваххабистских каких-то идей, у него вообще этого нету, он атеист. Как можно...
Das ist dieser Ton, also wie nur kann man meinen Mann des Extremismus bezichtigen? Hier... Ich finde, man muss das rücksichtsvoll oder zögerlich einsetzen. Also versucht er natürlich auch diese Emotionen rüberzubringen, also wie diese Frau weit entsetzt ist, einfach um eigentlich der Tragik Ausdruck zu geben. Und dann lasse ich sie, soviel ich weiß, nochmals sprechen. Und hier lesen Sie den Text und dann haben Sie die Übersetzung, aber ich könnte Ihnen auch die fertige Sendung zeigen.
Наблюдая за этим беззаконием и за вот этой бесправностью людей, у меня никакой надежды нет. О какой надежде может быть речь?
Ja, ich habe sie nachher, habe den Text nachher zusammengefasst, einfach zu ihr das dann quasi einfach sie ganz kurz eingespielt. Weil das Problem ist wirklich beim Russischen, dass die irgendwie 99% unserer Hörerschaft oder die versteht kein Russisch. Also quasi die Töne dienen dann in der Regel als Garnitur, muss man sagen, wenn sich das richtig und so.
Были федеральные службы здесь, были наши сотрудники 6-го отдела. И участковый стоял в оцеплении. От участкового я узнала, что здесь проводилась спецоперация по захвату квартиры в соседнем доме. В этой квартире долгое время никто не проживал, но, однако, спецоперацию провели, никого не задержали. И во время этой спецоперации пропал мой сын, которого вызвали во двор. И с того самого момента о нем я ничего не знаю.
Also das ist diese Frau, die ich Ihnen gezeigt habe, diese Präsidentin der Mütter Dagestans, die ihren eigenen Sohn eben vermisst. Und jetzt für diese Sendung war es für mich einfach wichtig, eben Betroffene zu sehen, oder? Wir hatten keine Chance, zum Beispiel jemanden vom Justizministerium zu interviewen, aber ich konnte dann mit dem Bürgermeister sprechen von Machatschkala, der ist dann später verhaftet und nach Moskau ins Gefängnis geworfen worden, ist absolut korrupt und dann auch mit dem Präsidenten und ich habe auch festgestellt, dass es quasi interne Machtkämpfe gibt zwischen dem von damals von Medvedev eingesetzten Präsidenten der Republik, Abdulatipov, und diesem Bürgermeister, und dass sich das dann auch auswirkt eben auf diese Polizeiaktionen und vor allem eben auch auf solche Einzelschicksale von Leuten, die eben verschleppt wurden. Hier haben wir gerade einen solchen Ton, da dieses Abdulatipov.
Это миротворческая деятельность. Это не только реинтеграция. Это профилактика. Это работа с общинами.
Also hier zum Beispiel, oder dieser Präsident, und ich fand das sehr wichtig zu sehen, er hatte den Eindruck, man muss prophylaktisch wirken, also dass eben die jungen Leute in Dagestan, dass die sich nicht Extremisten anschließen, sondern möglichst eben einen anderen Sinn im Leben erkennen können. Und ein ganz großes Problem eben dort ist, dass diese jungen, viele junge Männer können eben deshalb erfolgreich rekrutiert werden, eben für solche extremistische Gruppen, weil sie einfach gar keinen Sinn im Leben sehen. Und er hat auch versucht, zum Beispiel zu resozialisieren, also Junge, die, wie man dort sagt, in den Wald gegangen sind, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Medvedev hat das auch sehr unterstützt. Er war auch der, diesen Präsidenten eingesetzt hat. Aber seit Putin wieder an der Macht ist, ist auch dort eben dieses sogenannte Resozialisierungsprogramm dann außer Kraft gesetzt worden. Hier habe ich dann, das will ich Ihnen noch nicht vorenthalten. Hier besuchen wir dann einen Mufti und Moment, dann. Hier sind wir in der Moschee, aber wichtig ist eigentlich, was der hier sagt, dieser Imam, was der sagt. Das ist der Imam Gacci. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Moschee heißt. Es ist eine Zeit lang her, sind 3 Jahre her, dass ich diese Sendung produziert habe. Es kommt dann Text vor und ich kann Ihnen auch den Link zur Sendung geben. Lesen Sie unten hier, wissen Sie, so Gott will, oder was er hier sagt. Und ich denke, dieser Ton allein, der zeigt natürlich die Dramatik auch in dieser russischen Teilrepublik Dagestan.
Ну, к концу, иншаллах, мы придем к единству, к солидарности, к взаимопониманию, иншаллах. Будем жить по шариату Всевышнего Аллаха и сунны великого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
Man hat sich in dieser Republik, das kommt dann auch in dieser Sendung vor, eben dazu entschieden, eben gewisse Rechtsstreitereien aufgrund der Scharia, natürlich nicht Hand abhacken oder so, zu schlichten, weil sich erwiesen hat, dass die offiziellen Justizbehörden überhaupt nicht funktionieren. Das klingt jetzt in Ihren Augen völlig verrückt und ich war auch relativ erstaunt, als ich das gehört habe und als mir die Frau von Memorial, die mir sehr viel da auch bei dieser Produktion dieser Sendung geholfen hat, gesagt hat, nein, bei Nachbarschaftsschwierigkeiten und so weiter, es ist viel besser, wir haben einen besonnenen Anwalt quasi, der zum Teil mit diesem Scharia-Recht wirklich für eine Beruhigung beiträgt, als dass sich Leute eben an Justizbehörden wenden und irgendwie in die Mühlen der Justiz kommen und dort überhaupt keine Gerechtigkeit hergestellt wird. Aber letztlich, muss ich sagen, ist es natürlich verheerend, wenn man im gleichen Staat oder 2 verschiedene Justizsysteme hat und wenn es sogar so ist, dass die eigentlich kritischste, regimekritischste Menschenrechtsorganisation des Landes letztlich als gut und richtig empfindet. Ja, aber ich wollte Ihnen ja doch hier, ich will Ihnen das noch sagen, da ist dieser Rechtsanwalt, der eben nach diesem Scharia-Recht vorgeht. Und ich zeige Ihnen schnell, was der sagt.
Значит, Шариата люди готовы, во-первых, как бы признавать это решение суда, и они эти решения не подвержены там коррупции и так далее. И затем добровольно их исполняют, не бывает проблем в основном с исполнением и признанием этих решений. И когда у 2 мусульман возникает какой-то спор, они обычно обращаются, там, если в селении какой-то к имаму, либо к ученому человеку, который уже разбирает этот спор, кто из них по шариату прав, и они как бы оба довольны этим решением, готовы его исполнять, выполняют.
Voilà. Also, es wäre jetzt mühsam, wenn Sie da alles mehr quasi weiterhören müssten und so. Aber ich habe Ihnen einfach mal zeigen wollen, wie man mit diesem Instrument umgeht, wie wir vorgehen. Also ich bin einfach nach Makhatschkala gereist. Ich habe dann noch eine Kollegin mitnehmen wollen vom österreichischen Rundfunk und die hatte dann Sicherheitsbedenken, weil es ist wirklich so, dass an jeder Straßenecke einfach knallt und man sich dann einfach überlegt, beim Fernsehen wird man dann vielleicht sogar zum Helden oder so, wenn da was passiert. Radio findet so quasi ein Stück weit auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, oder? Und ich denke, mancher Zeitungsjournalist überlegt sich das auch ein bisschen. Lohnt es sich denn quasi, es zu riskieren, dahin zu gehen? Zum Beispiel, als ich diese Moschee besucht habe, oder habe ich von einem Taxifahrer dorthin fahren lassen. Und ich war wirklich erstaunt, ich war oft in einer Moschee und das waren wirklich einfach Halbstarke. Die sind dahin gefahren. Normalerweise, wenn sie in der Türkei eine Moschee besuchen, der Imam zum Gebet aufruft, da kommen die älteren Männer, sie waschen sich die Füße, man geht rein und man kann dann als Besucher irgendwie sich da auch irgendwie respektvoll auch in diese Moschee begeben und an diesem Gebet teilnehmen. Und dort wirklich, ich hatte den Eindruck, ich komme an eine Ansammlung oder von radikalisierenden oder radikalisierten Jungen. Ich kam mir eher vor, wie wenn ich irgendwie die rechte Muttenzerkurve quasi im St. Jakobstadion besucht hätte. Aber das fand eben in dieser Moschee statt. Und für mich war das ein sehr eindrücklicher Besuch. Es gab dann auch noch mehr Töne hier, eben mit diesem Imam und so weiter. Und am Schluss, das war für mich auch noch interessant, ich habe eben, wie ich Ihnen gesagt habe, mit dem Bürgermeister auch gesprochen und mit diesem Präsidenten. Und die haben wirklich versucht, mich zu instrumentalisieren, mich eingeladen, jeden Abend angerufen und gesagt, ja, eben der Bürgermeister, der wolle mit mir unbedingt Wein trinken und so. Und am Schluss hat mich sogar die Memorial hat, ja, die haben gesagt, du kommst nicht raus aus dieser Republik, du musst mit dem jetzt abmachen und dahin gehen. Und dann bin ich also abgeholt worden von einem Range Rover, also mit Lederpolster und von den Rücksitzen her konnte man quasi in der Kopfstütze, konnte man Fernseh schauen etc. Also eine sehr arme Republik dort. Und die sind dann in einem Restaurant gewesen, so mit Separés und dann haben die gesagt, ja, und jetzt lassen wir noch den Chefredaktor des pakistanischen Fernsehens kommen etc. Und es gab unheimlich viel Wodka zu trinken. Und da, muss ich sagen, hat mich sehr unangenehm berührt. Ich musste einerseits viel trinken und man hat versucht, eben Einfluss zu nehmen, einerseits auf die Berichterstattung und dann schlussendlich auch auf das Schicksal dieses dann von den russischen Rechtsorganen verhafteten Bürgermeisters. Also der sitzt immer noch im Knast. Und eine Zeit lang hatten die dann auch den Eindruck, dass ich mich jetzt als Journalist irgendwie für ihn verwenden würde. Das ist vielleicht nicht so interessant, aber es war einfach insgesamt eine relativ nervenaufreibende Produktion. Also der Besuch eben bei dieser Ärztin, die erzählt hat und die sprechen nicht unbedingt gern mit westlichen Journalisten, bringt auch nicht immer viel. Und man kommt dann immer auch in so schwierige Situationen. Ich habe dann gesagt, ich möchte gerne einen Betrieb besuchen noch in Makhatschkala. Und da gab es eine Saftfabrik, die machten so Fruchtsäfte in Tetra-Packungen. Und die haben uns aber nicht dann empfangen wollen. Und dann irgendwie sind wir in eine Schuhfabrik gegangen, ein ganz kleines Atelier. Und dann habe ich gesehen, wie die da Adidas-Schuhe und die anderen Nikes und so weiter herstellen und einfach alles mit diesen Originalen, natürlich absolut gefälscht, das waren die sich gar nicht bewusst, ich habe das fotografiert und man ist dann wirklich so ein bisschen hin und her gerissen, will man das jetzt publizieren oder nicht und dann habe ich dann gemerkt, ja gut, also ich mache jetzt keine große Sendung über diese Schuhfabrik und die haben mir wie leid getan, es war einfach die Buchhalterin, die gesagt hat, die irgendwie die Übersetzerin oder die Dagestanisch sprach, die mich da begleitet hat, gekannt hat und gesagt, ja, kommt nur vorbei. Und ich habe einfach gesehen, wie man auch dort in diesem russischen Nordkaukasus eben gefälschte Waren herstellt, wie das in der Türkei oder in China gang und gäbe ist. Jetzt haben Sie vielleicht Fragen.
Vielen Dank, Peter.